Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Finanzressort der Wirtschaftswoche. Ja, man könnte fast meinen, die Börsianer hätten die ungemütliche Gemengelage aus hohen Zinsen, mauen Konjunkturdaten und den Kriegen in der Ukraine und Nahost schon fast vergessen. Die Kurse vieler Aktien sind in den letzten Wochen und Monaten kräftig nach oben geklettert. Selbst der gecrashte Bitcoin und verschuldete Tech-Aktien feiern gerade ein Comeback. Der Grund? Die Inflation geht zurück und Anleger hoffen darauf, dass die Notenbanken die Zinsen schon bald wieder senken. Und auch viele Unternehmen liefern gerade gute Zahlen ab. Kurz vor Beginn des letzten Börsenmonats fragen sich Anleger, ob jetzt die große Jahresendrallye kommt und wie es danach weitergeht. In dieser Episode sprechen wir über die Treiber der neuen Aktiensause und schauen ein wenig in die Glaskugel. Ja, und weil mein Kollege Felix Petruschke diese Woche im Urlaub ist und ein wenig in Lissabon chillt, habe ich heute einen Gast eingeladen, nämlich Jan Beckers, Fondsmanager der Fondsgesellschaft Bit Capital. Hallo Herr Beckers, schön, dass Sie da sind.
Hallo zusammen aus Berlin.
Ja, super. Herr Beckers, Sie managen ja mehrere Tech-Fonds, die ja mit der Zinswende ja etwas durchaus gelitten haben, aber jetzt seit Jahresbeginn ja wieder durchaus an Fahrt aufgenommen haben und ziemlich ansehnliche Kursentwicklung hingelegt haben im laufenden Jahr. Und jetzt gerade fragen sich ja alle, kommt jetzt die Jahresendrallye ja oder nein? Ist da noch was drin oder sind die Kurssteigerungen jetzt schon vorbei und komme ich vielleicht zu spät zur Party? Und da mal direkt die Frage an Sie, Herr Becker, sind Sie Optimist oder Pessimist?
Also zunächst mal muss man natürlich sagen, die letzten Wochen waren ja eigentlich schon wieder relativ gut für die Aktienmärkte, insbesondere auch für Technologie. Wir machen in der Regel keine Prognosen jetzt, die nur aufs Jahresende abzielen würden. Deswegen würde ich einmal darauf hinausschauen. Wir haben zwei Faktoren, die auf jeden Fall aus der Sicht von Technologiewerten sehr positiv zu beurteilen sind. Und das ist zum einen einfach die Bewertungen sind nach wie vor günstig, insbesondere wenn wir mal in die zweite, dritte, vierte Reihe hinter den ganz offensichtlichen Big-Tech-Kandidaten gucken, die natürlich schon deutlich teurer geworden sind, auch im Zuge der AI-getriebenen Kursanstiege. Das heißt, die Bewertungen historisch gesehen sind sehr attraktiv. Und das andere ist, wir werden jetzt eben auch in zunehmendem Maße sehen, wie AI in vielen Fällen die Geschäftszahlen der Unternehmen bereits jetzt positiv beeinflussen wird. Insbesondere, wenn wir dann auf das Geschäftsjahr 2024 gucken. Das ist einerseits auf der Kostenseite, dann aber auch auf der Erlösseite. Insofern würde ich sagen, vorsichtig optimistisch. Nicht, weil ich vorhersehen will, was die Kurse in den nächsten 4 Wochen machen, aber weil wir sagen, auf das nächste Jahr gesehen, sollte es eigentlich sehr positiv sein. Und wenn wir dann die Trendlinie drauflegen, dann würde ich sagen, vorsichtiger Optimismus schon vor dem Jahresende ist angebracht.
Jetzt sind ja natürlich trotzdem alle mit der Frage beschäftigt, kommt sie denn jetzt nun die Jahresendrallye ja oder nein? Aber da finden Sie, das ist die vollkommen falsche Frage auch. Höre ich das da richtig raus?
Wir fokussieren uns natürlich darauf, auf Unternehmen zu finden, die in den nächsten 1, 2, 3 Jahren und langfristig eine positive operative Entwicklung haben. Und am Ende ist die Börse natürlich getrieben, sowohl von den operativen Unternehmensdaten als auch von Makrodaten an der Stelle. Und ich glaube, die Frage, was passiert in den nächsten 4 Wochen, interessiert Anleger natürlich schon sehr. Die wichtigere Frage ist aber, was passiert in den nächsten 1, 2, 3 Jahren? Und insofern, ich bin vorsichtig optimistisch, was die nächsten Wochen angeht, auch weil die Positionierung vieler Marktteilnehmer noch konservativ ist und weil ich sehr optimistisch bin für 2024. Und ich glaube, man möchte eigentlich mit einer guten Positionierung, das heißt, man möchte mit vielen Aktien im Portfolio ins neue Jahr starten. Und da müssen sich, glaube ich, gerade noch viele Anleger eindecken. Insofern vorsichtig optimistisch auch bis zum Jahresende. Aber wichtiger ist, was passiert in 2024.
Ist aber auch so eine Art Ritual, glaube ich. Oder als man sich fragt, okay, jetzt haben wir Ende November, wie geht's an den Aktienmärkten weiter? Kommt jetzt die Jahresendrallye? Ja, nein. Das ist ja so eine Art Ritual geworden, ja irgendwie wie der Weihnachtsmarktbesuch, oder?
Also wie gesagt, für uns ist es gar nicht so ein großes Thema, weil wir wirklich unsere Arbeit dann eher reinstecken in was passiert operativ bei den Portfoliounternehmen. Und da muss man sagen, gab es eine tolle Berichtssaison, die jetzt noch nicht ganz am Ende ist, aber die, ich sag mal, wo es schon sehr, sehr viele gute Unternehmensergebnisse gab, und die unterfüttern natürlich eigentlich diese Entwicklung. Mhm. Vor allen Dingen machen sie optimistisch, wenn wir in die nächsten ein, zwei, drei Jahre kommen.
Jetzt schauen wir uns doch mal so ein paar Faktoren an. Sie hatten ja schon einige angesprochen, die Sie jetzt optimistisch stimmen fürs nächste Jahr. Eine andere Sache, die ja viele Anleger momentan durchaus optimistisch stimmt, ist ja, dass so die Hoffnung besteht, dass das mit den Zinserhöhungen jetzt durch ist, dass vielleicht jetzt schon im nächsten Jahr die Wende von der Zinswende wieder kommt. Also man spekuliert teilweise schon auf sinkende Zinsen wieder, und davon würden ja insbesondere Tech-Werte profitieren, die wiederum, als die Zinsen gestiegen sind, deutlich unter Druck standen. Was erwarten Sie da? Glauben Sie, das Ding mit den Zinserhöhungen ist jetzt wirklich schon durch nach knapp 10, 11 Zinserhöhungen, die wir in den USA durch die Fed und in Europa durch die EZB gesehen haben?
Also ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass wir keine weiteren Zinserhöhungen mehr sehen, zumindest in den großen Märkten, die jetzt irgendwo überraschen würden, die ist sehr, sehr hoch, weil wir sehen auf der einen Seite, wie eben die Zinsschritte ihre Wirkung entfachen in der Realwirtschaft. Natürlich insbesondere, wenn man auf zinssensitive Wirtschaftsgüter wie jetzt irgendwelchen Bauentscheidungen oder sowas an der Stelle guckt. Wir haben in Europa sicherlich schon, in den USA aber auch zunehmend einfach, ich sag mal, ein beginnendes Problem, also in den USA mit Verbraucherausgaben. Man sieht es in vielen Kategorien bereits. Es spricht sehr viel dafür, dass das Problem der Aktienmärkte in 2024 sicherlich nicht mehr Zinsen an der Stelle sein werden. Zumindest werden sie nicht weiter steigen. Die Frage ist, werden sie dann zurückgehen? Und da würde ich sagen, die führenden, ich sag mal, Ökonomen gehen ja so davon aus, es könnte zur Jahresmitte in den USA runtergehen. Das halte ich auch für ein realistisches Szenario. Es ist aber auch kein nötiges Szenario, damit sich Aktien von Tech-Unternehmen positiv entwickeln. Sie sind einfach so gepreist, dass sie auch bei gleichbleibenden Zinssätzen in den nächsten 12 Monaten eigentlich sehr positive Entwicklung zeigen sollen.
Wobei das Problem ist ja, die Zinsen werden ja nicht von heute auf morgen wieder von um die 5%, die wir in den USA haben, runter auf 0% oder 1% gehen. Heißt also, wenn Unternehmen jetzt planen zu expandieren, neue Investitionen zu tätigen, sowieso schon vielleicht eine hohe Schuldenlast haben, was ja auch auf das ein oder andere Tech-Unternehmen zutrifft, dann dürften ja die Finanzierungskosten in den nächsten Jahren, oder zumindest im nächsten Jahr, erstmal deutlich hoch bleiben. Könnte das nicht auch ein Problem werden und so ein bisschen die Rallye von insbesondere Tech-Aktien wieder bremsen?
Also für hochverschuldete Unternehmen ist es sicherlich weiterhin ein Problem. Geld wird es in absehbarer Zukunft nicht mehr kostenlos geben. Und bei vielen Unternehmen ist es ja so, dass sie sich irgendwie auf so ein paar Jahre im Voraus hinein verschuldet haben, diese Bonds beispielsweise dann aber auch erneuert werden müssen. Für hochverschuldete Unternehmen kann es tatsächlich noch, ich sag mal, zu unerfreulichen Überraschungen kommen.
Aber nicht für so eine Microsoft, die ein solides Eigenkapital hat, oder?
Wenn man jetzt mal durch unser Portfolio durchschaut, dann ist der Großteil der Unternehmen dort aber nicht oder also gar nicht oder kaum verschuldet oder hat in der Regel einfach sehr, sehr solide Cash-Reserven, auf die man jetzt wiederum Zinsen bekommt. Insofern, also für unser Portfolio ist es derzeit kein Problem, was angesprochen würde. Für allerdings viele eher, ich sag mal, mittelmäßige oder vielleicht strauchelnde Unternehmen, ich sag mal, bleibt es weiterhin eine Zeit der Marktbereinigung. Wir glauben weiterhin auch, dass es, ich sag mal, auch wenn man jetzt beispielsweise an nicht börsennotierte Unternehmen sich anschaut, ich sag mal, in den Private Markets ist die Marktbereinigung definitiv noch nicht abgeschlossen. Mhm. Und ich sag mal, ist so ein Zyklus natürlich auch irgendwie etwas Heilendes für so ein Ökosystem.
Und weil dann die ganzen Zombie-Unternehmen dann so ein bisschen rausgespült werden.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
Das ist an der Stelle tatsächlich so. Bei sehr, sehr lange niedrigen Zinsen kann sich eigentlich fast jeder noch irgendwie weiterfinanzieren. Und das führt natürlich dann dazu, dass diese marktbereinigende Funktion von, dass eben auch mal Unternehmen pleite gehen, in den letzten Jahren ja kaum stattgefunden hat. Mhm. Und das bereinigt sich jetzt, ich sag mal, wie man rechts und links auch in Berlin natürlich jetzt immer wieder mitbekommt. Und was natürlich auch in, ich sag mal, teilweise bereits spektakulären Großpleiten wie WeWork oder so sich geäußert hat. Aber ich glaube, dort wird uns noch einiges mehr bevorstehen. Das betrifft jetzt aber nicht so sehr unser Portfolio, wenn wir beispielsweise irgendwo auf den Global Internet Leaders 30 schauen. Die ganz überwiegende Anzahl der Unternehmen sind dort ziemlich profitabel, teilweise auch, ich sag mal, mit Milliardengewinnen und irgendwie einem KGV von 10. Die werden kein Problem haben, auch mit hochbleibenden Zinsen.
Vielleicht können Sie da mal so ein, zwei nennen für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht wissen, was in Ihrem Portfolio so drinsteckt, so die 3, 4, 5 größten Positionen. Da kennt man ja die ein oder andere ja durchaus.
Ja, genau. Also ich sag mal, wenn wir jetzt gerade bei KGV von 10 bleiben und Milliarden gewinnen, dann ist es beispielsweise eine Kaspi. Das kennen die Anleger an der Stelle wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Hochspannendes Unternehmen mit Payments angefangen und dann ganz viele andere Internetgeschäftsmodelle synergetisch dazu aufgebaut. Inzwischen ist es eine super App, die von den Nutzern 68 Mal im Monat zu Transaktionen führt, sitzt, und deswegen kennt man es nicht, in Kasachstan, macht dort aber 2 Milliarden Gewinn etwa im Jahr und genau. Ist kein kleiner Fisch an der Stelle. Und kostet dort, ich sag mal einfach, man zahlt einen KGV von 10, obwohl das Unternehmen zuletzt noch mit über 40% seinen Umsatz steigern konnte. Und das sind keine Unternehmen, die jetzt irgendwo mit, ich sag mal, Zinssorgen an der Stelle zu kämpfen hätte. Eine Nubank auf, auch ganz vorne, was unsere Portfolio-Größe bei uns angeht, auch hochprofitabel, war vor 2 Jahren noch unprofitabel, hat den Umsatz verfünffacht, hat dann im letzten Jahr erst die Profitabilitätsschwelle erreicht und ist jetzt schon auf einer Runrate von Gewinn von über 1 Milliarde.
Aber die größten Positionen in Ihrem Portfolio, um da vielleicht mal drauf einzugehen, sind ja trotzdem so die Dickschiffe, die man ja auch gemeinhin so kennt, oder? So das Microsoft, nicht. Nvidia, nicht?
Nein, die größte Position ist tatsächlich die Nubank, über die ich gerade gesprochen habe. Kaspi ist auch ziemlich weit vorne. Ein Duolingo, was gerade auch hervorragende Ergebnisse gezeigt hat in der vorherigen Berichtssaison, auch profitabel ist auch unter den Top 5. Eine Microsoft oder sowas kommt unter den Top 10, auch aus guten Gründen, weil sie einfach hervorragend positioniert sind für AI. Auch andere Big-Tech-Unternehmen wie Meta sind das und sind deshalb auch immer noch in unserem Portfolio, aber nicht auf den allerersten Rängen, weil dort sind typischerweise Unternehmen, die an der Stelle noch mehr Upside haben, weil sie einfach ein explosiveres Gewinnwachstum zeigen können.
Also da schauen Sie dann doch eher in die zweite und dritte Reihe, wenn man auf die großen Hoffnungsträger schaut oder weniger auf Microsoft als Stelle.
Wir sind dort ziemlich flexibel, muss man sagen. Wir haben Anfang des Jahres, was für uns eher ungewöhnlich war, ziemlich viel Big Tech gekauft, einfach aus der Sicht, dass Big Tech mit Sicherheit der erste Profiteur der anstehenden AI-Welle werden wird. Das heißt, ich sag mal, wir haben Anfang des Jahres Microsoft zu einer großen Position gemacht, im Laufe des Jahres dann aber auch Gewinne mitgenommen. Wir haben, ich sag mal, bei Nvidia inzwischen viele Gewinne mitgenommen, weswegen es auch jetzt zwar noch im Portfolio ist, aber keine so große Position mehr. Es war ja auch zwischenzeitlich mal mit, ich sag mal, unter den Top 3 auf jeden Fall. Und wir sind flexibel, ob wir in Big Tech investieren oder in Unternehmen der zweiten, dritten und vierten Reihe dahinter. In aller Regel sind dort aber noch die spannenderen Renditechancen. Und deswegen findet man meistens dann auch Unternehmen, die nicht zwingend immer jeder kennt, der sich nicht jeden Tag mit Tech beschäftigt, auch bei uns auf den vorderen Plätzen.
Okay, danke erstmal schon mal für den kleinen Exkurs. Aber jetzt nochmal ganz kurz auch zurück zu der Zinsthematik. Wir haben ja viel gerade schon darüber gesprochen, was dafür spricht, dass die Zinsen auch sinken. Die Inflation geht ja auch zurück. Dementsprechend sinkt auch der Handlungsdruck der Notenbanken, überhaupt noch weiter Zinsen zu erhöhen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch einige Marktbeobachter, die sagen, ja okay, wenn jetzt schon im nächsten Jahr gegebenenfalls die ersten Zinssenkungen wiederkommen, dann könnte das ja der Inflation irgendwie einen neuen Schub geben. Gerade wenn man auch an die Gehaltsrunden denkt, die ja gerade in Deutschland und in den USA ja auch gerade stattfinden und so Zweitrundeneffekte auslösen. Also könnte es sein, dass die Inflation dann doch nochmal zurückkehrt? Was ist da Ihre Einschätzung?
Also wir schauen da so drauf, dass wir uns fragen, was sind die Faktoren, die Inflation eigentlich potenziell weitertreiben? Und was sind auch Faktoren, die Inflation zum Abkühlen bringen können. Mhm. Und da ist es durchaus so, dass man schon durchaus auch Gefahren sehen kann, warum Inflation länger hoch bleiben könnte. Und das ist natürlich auf der einen Seite einfach, wir haben weiterhin Deglobalisierung in der Welt. Das heißt, diese Lieferketten, die irgendwo, ich sag mal, mit dem Blick auf günstigste Produktion mal entstanden sind, wandern jetzt aus China in andere Länder beispielsweise. Und das kostet natürlich an der Stelle Geld und führt erstmal zu steigenden Preisen. Wir haben darüber hinaus weiterhin in Europa ein riesen Bürokratiemonster uns erschaffen von immer neuen Vorschriften, die auf Unternehmen zukommen. Das, ich sag mal, wollen viele Menschen und Politiker nicht so wissen, aber das kostet einfach Geld. Wir haben die Energiewende, die weiterhin Geld kostet. Und wir haben natürlich weiterhin Probleme bei der Demografie. Das heißt einfach wenig junge und insgesamt wenig Arbeitskräfte. So, und jetzt fragt man sich, was wirkt dem entgegen? Warum sollte Inflation denn jetzt in so einem Umfeld dann vielleicht doch fallen? Und das ist natürlich einerseits, wir haben jetzt weltweit, auch weil die Konjunktur nicht mehr so brummt, deutlich sinkende Kosten, was beispielsweise Frachtraten oder sowas angeht. Die sind jetzt wirklich auf einem sehr niedrigen Niveau angekommen. Wir haben dann einen Faktor, der aus meiner Sicht immer noch unterschätzt wird. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass Produktivitätssteigerung durch AI ein wesentlicher Faktor sein werden, unser Inflationsproblem nachhaltig in den Griff zu bekommen. Und wenn man dann nur einmal schauen möchte, wie realisieren sich denn diese Produktivitätssteigerungen, dann kann man einfach einmal in unsere Portfolien gucken. Softwareunternehmen, die ihren Programmierern einen Copiloten, wie beispielsweise den GitHub-Copiloten anbieten, der ihnen beim Programmieren hilft, die erfahren eine Produktivitätssteigerung für ihre Entwickler von je nach Aufgabe irgendwo zwischen 30 und über 100%.
Wobei es ja zuweilen auch gruselig ist. Ne? Also ChatGPT, wenn ich jetzt sage, ChatGPT, schreib mir einen Kommentar mal über Thema XY, dann ist das wirklich ein Produkt, was man eventuell bei uns auf die Vivo-Seite stellen könnte. Und man fragt sich schon, okay, disruptieren wir uns da gerade weg? Aber es zeigt auf jeden Fall, was Sie gerade beschreiben, nämlich, dass man da wirklich Texte generieren kann und unsere Produktivität damit erhöhen könnte.
Absolut. Und brauchen wir auch gar nicht in der Konjunktivform sagen. Das wird auf jeden Fall so kommen. Die Produktivität von ganz vielen White-Collar, also Büroarbeitern oder Büro- oder Schaffenden oder auch Kreativen, wie beispielsweise Softwareentwicklern, wird sich in den nächsten Jahren dramatisch erhöhen. Und die Folgen davon, die sieht man teilweise bereits jetzt. Es ist beispielsweise bereits jetzt so, dass bei uns im Portfolio viele hochproduktive und stark wachsende Unternehmen, die irgendwo mit 30%, 40%, 50%, 60% pro Jahr wachsen, die stellen jetzt nicht mehr so viele neue Software-Ingenieure ein, weil einfach die vorhandenen deutlich produktiver werden. Und das spürt man dann natürlich in auch deutlich gesteigerten Margen. Und das ist natürlich dann im doppelten Sinne schön, weil einerseits könnte es sein, dass AI das Inflationsproblem löst, darüber dann auch für Erleichterung bei den Zinsen sorgt. Das sorgt automatisch schon für steigende Unternehmensbewertung. Und wir bauen natürlich wahnsinnig die Margen dieser Unternehmen an der Stelle aus. Zumindest, und das muss man auch dazu sagen, bei den Unternehmen, die über eine starke Moat verfügen und eben dann nicht durch neue Angreifer oder Startups disruptiert werden können.
Schauen wir uns doch mal so zwei beispielhafte Unternehmen an, die jetzt gerade ziemlich gut positioniert sind in Sachen KI. Sie haben ja gerade schon gesagt, okay, wir haben das Thema Zinsen, da fällt der Druck und das ist natürlich eine treibende Kraft für insbesondere Tech-Unternehmen. Auf der anderen Seite haben wir ja schon eine ziemlich deutliche operativ gute Entwicklung, die ja viele Unternehmen gerade durchmachen. Und ein Thema, was wir uns ja gerade alle anschauen, ist ja, was geht gerade bei Microsoft? Da gab es ja zuletzt auch ziemliches Auf und Ab rund um den OpenAI-Chef, Wiederchef muss man ja sagen, Sam Altman, der ja zuerst von OpenAI gegangen ist, dann sollte er zu Microsoft, um da so ein KI-Team hochzuziehen. Jetzt ist er wieder bei OpenAI und wer weiß, was er nächste Woche so macht. Da können wir, glaube ich, in die Glaskugel blicken, so volatil geht's da gerade im Silicon Valley zu. Was ist denn so Ihre Einschätzung, was denn dieses ganze Drama um OpenAI für Microsoft und dementsprechend auch für ganz, ganz viele Anleger bedeutet? Weil Microsoft, muss man ja wissen, ist ja mit 10 Milliarden ungefähr in OpenAI investiert, hat ganz, ganz viele Produkte halt integriert und so dieses Auf und Ab, was man da gerade spürt, ist ja schon so, wow, okay, was passiert da gerade?
Ja, also das war natürlich ein wahnsinniges Drama um OpenAI hier in den letzten Tagen. Wenn man das einmal aus der Microsoft-Brille betrachtet oder im Hinblick auf Microsoft, dann muss man sagen, Microsoft hat das Ganze sehr, sehr souverän an der Stelle gemeistert. Die wären in sowohl dem einen Fall, Sam Altman kommt nicht zurück zu OpenAI und all die OpenAI-Entwickler wechseln zu Microsoft, gut aufgestellt gewesen damit. Auf der anderen Seite, in dem Szenario, was jetzt eingetreten ist, Sam Altman geht zurück zu OpenAI, alle bleiben dort, muss man auch sagen, haben sie auch ihre Position verbessert, weil sie natürlich sich nochmal als extrem vertrauenswürdiger Partner an der Stelle erwiesen haben, der irgendwie die Ruhe behalten hat, der am Ende auch gegenüber Sam Altman natürlich sich als sehr loyal an der Stelle erwiesen hat. Und die so ein bisschen der Fels in der Brandung war, zusammen mit einigen anderen Investoren, die eigentlich dieses Unternehmen und insbesondere diese Opportunity dann stabil gehalten haben. Insofern, Microsoft geht gestärkt daraus auf jeden Fall hervor aus unserer Beobachtung. Man muss auch sagen, Microsoft ist insgesamt in einer sehr, sehr, ich sag mal, komfortablen Situation, weil die Moat, die sie durch ihr weit verzweigtes Software-Imperium haben und durch all die Daten, die sie in verschiedensten ihrer Produkten sammeln und dann wiederum zusammenfügen können, dadurch sind sie einfach für die kommende Welle von AI-Assistenten hervorragend positioniert im Vergleich zu jetzt vielleicht einzelnen Software-Point-Solutions, wie es vielleicht eher ein Zoom oder so an der Stelle wäre.
Es ist ja so, dass Microsoft ja nicht nur rein auf KI setzt, sondern hat ja auch mit dem Cloud-System ja auch etwas, wo ständig neues Geld reinfließt und auch zuletzt Umsatzwachstum in sehr guten, ich glaube 26% waren es im letzten Quartal, so roundabout. Also da hat man ja schon nochmal einen Hebel, um halt auch langfristig richtig Geschäfte zu machen. Wenn wir jetzt aber nochmal kurz auf das Thema OpenAI zurückgehend, fragt man sich ja schon, okay, dieses ganze Drama, was wir da gesehen haben, auch wenn Microsoft in beiden Fällen durchaus gestärkt da rausgehen könnte oder rausgegangen ist, wie man ja sagen kann, ist der Einfluss da nicht vielleicht ein bisschen groß, auch die Also der Einfluss von OpenAI auf Microsoft. Ich meine, so viele Produkte, die jetzt von OpenAI quasi konstruiert werden, diese hohe Beteiligung an OpenAI. Und wenn es da mal so ruppelt, kriegt man das ja auch schon mit als Microsoft.
Aber ich würde das eher als Opportunity an der Stelle sehen, wo man sagen kann, wenn man jetzt als Endanleger Exposure haben will zu eben auch den neuesten und besten AI-Modellen. Man kann dort derzeit nicht wirklich direkt in irgendwelche Startups investieren. Das wäre auch wahrscheinlich nicht sinnvoll für die meisten Anleger, dort jetzt in irgendwelche Startups reinzugehen. Dann kriegt man die Exposure jetzt am besten über Microsoft. Man kriegt sie natürlich teilweise auch über ein Alphabet an der Stelle. Und man hat ja auch gesehen, jetzt selbst in dem Fall, dass OpenAI sich an der Stelle zerlegt hätte. Microsoft arbeitet ja auch intern an anderen eigenen AI-Modellen. Microsoft hat natürlich auch in so einer Partnerschaft mit OpenAI schon sehr, sehr viel lernen können. Selbst wenn sie dann jetzt kurzfristig Zugang verloren hätten, das wäre natürlich, ich sag mal, kurzfristig dramatisch gewesen. Auf der anderen Seite kommt dann nämlich eben diese starke Moat wiederum, ich sag mal, kommt ihnen zu Hilfe, weil es gibt ja dann für uns auch nicht eine Alternative, jetzt mal eben von den Microsoft-Produkten mal ganz schnell eben wegzuwechseln, während irgendein neues Startup diese Produkte mit besseren AI-Funktionalitäten auf den Markt bringt. Insofern muss man sagen, ist es so ein bisschen wie, ich sag mal, eine der weiterhin auch auf gestiegenen Kursen eine der wahrscheinlich sichereren Investments in AI.
Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, dass Microsoft ja auch an eigenen AI-Anwendungen arbeitet. Unter anderem haben Sie ja neulich einen neuen Chip vorgestellt, nämlich Maya 100, dieser neue große KI-Chip, der ja von manchen Branchenbeobachtern ja schon irgendwie als Angriff auf Nvidia gewertet wird. Ne? Der andere große Chiphersteller, so die Börsensau des Jahres, kann man glaube ich sagen, mit über 200% Kurs plus. Was würden Sie da sagen? Ja, muss jetzt Nvidia einen Angreifer fürchten oder...
Also ich würde das eher als Verteidigung erstmal an der Stelle sehen, weil ich glaube nicht, dass dieser Chip jetzt Nvidia wirklich schon in den Leistungsstandards auch nur nahe kommt. Es ist wirklich eher ein verteidigender Move erstmal an der Stelle, weil derzeit hat halt einfach Nvidia das Monopol auf die leistungsfähigsten Chips. Und das wiederum ist natürlich etwas, wenn es da keine krediblen Alternativen zu gibt, dann können die sich das Monopol natürlich alles kosten lassen und können ihre Macht dann wiederum ausbauen. Und man sieht und ja beispielsweise auch, dass ein Nvidia jetzt ja auch anfängt, in bestimmten Bereichen zum Cloud-Anbieter zu werden. Und insofern würde ich sagen, Nvidia ist an der Stelle sicherlich dort noch in einer hervorragenden Position, wird aber in Zukunft nicht nur von Microsoft, sondern ja auch von AMD, von Google internen Chips und von vielen anderen auch Konkurrenz bekommen. Und das ist auch ist natürlich auch gut und gesund. Trotzdem muss man sagen, der Vorsprung, den sie haben, ist derzeit einfach noch mal ziemlich groß. Und das legen ja auch die Margen an der Stelle nahe, die sie
inzwischen haben. Die letzten Quartalzahlen, die waren ja auch wieder beeindruckend, muss man ja sagen. Also der Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal von irgendwie 680 Millionen auf jetzt über 9 Milliarden ist ja schon eine Hausnummer. Und liegt auch deutlich über dem, was viele Analysten gesagt haben, über dem, was viele Skeptiker gesagt haben, die alle meinten, ja, Nvidia wird diese hohen Erwartungen nicht gerecht. Bis jetzt zumindest hat es ja schon abgezeichnet, dass da auf jeden Fall noch Luft drin ist. Wir werden in ein, zwei Jahren sehen, ob da noch mehr Luft drin ist natürlich. Aber jetzt gibt es ja so ein kleines Problem, nämlich diese Sache mit China, die ja gerade ist. Ne? Also momentan steht da ja ganz schön viel Druck am Kessel, weil ja die Einfuhrbeschränkungen jetzt nochmal etwas restriktiver sind. Was hat das für Nvidia zu bedeuten? Ist das ein großes Problem, dass man nicht mehr so einfach mit China handeln kann? Oder ist das in der Summe nur so ein kleiner Randaspekt?
Ja, also insgesamt ist es natürlich schon problematisch für Nvidia. Kurzfristig ist es tatsächlich eigentlich noch so, sie haben ja immer noch keinen Nachfrageengpass, sondern weiterhin einen Produktionsengpass. Das heißt, Chips, die sie jetzt kurzfristig nicht nach China verkaufen, können weiterhin anderswo abgesetzt werden. Aber wenn wir jetzt mal auf das nächste Jahr oder auf 2025 dann schon gucken, dann wird sicherlich irgendwann dieser Produktionsengpass behoben sein und dann fehlen ihnen Umsätze, die sie sonst in China gemacht hätten. Das langfristig größere Problem ist aber natürlich, dass durch diese Ansage der USA, dass eben China und mit China verbundene Volkswirtschaften nicht mehr die neuesten Chips bekommen, steigt natürlich der Druck immens in China, echte Alternativen danach zu entwickeln. Und die setzen dort halt gerade sehr, sehr viele Ressourcen in Gang, um eben aus China diese Alternativen zu entwickeln. Und ansonsten wären sie wahrscheinlich weiterhin vor allen Dingen erstmal Käufer der leistungsfähigsten Chips aus dem Westen geblieben. Trotzdem muss man sagen, es ist ein wirkungsvolles strategisches Mittel, um den im Wettbewerb mit China zu verhindern, dass China eben bei dem strategisch wichtigsten Technologiethema der Welt, nämlich wer gewinnt oder behält die Vorherrschaft über AI, an den USA vorbeizieht. Und da muss man sagen, das ist tatsächlich ein wirkungsvolles Schwert, was sie an der Stelle führen. Und das kann man auch, wenn man so möchte, wenn man sich mal so die Beziehung zwischen den USA und China anguckt zuletzt, vielleicht dann auch in den Aktionen der Politiker schon wieder gespiegelt sehen, wenn man beispielsweise jetzt gesehen hat, obwohl eben diese Sanktionen auferlegt wurden, kommt der Xi dann in die USA und ich sag mal, schlägt dort dann in der Regel oder beim letzten Meeting durchaus eher sehr versöhnliche Töne an.
Ja, die so letzten Bilder von Biden und Xi waren ja gar nicht so schlecht. Ne? So man hat sich getätschelt und sah ganz freundlich aus.
Ja,
ne?
Genau, so wie man es gar nicht gewöhnt ist auch von Xi, muss man sagen. Mhm. Dann kam ja noch der Biden-Kommentar bezüglich, ja, das ist weiterhin ein Diktator. Darauf gab es keine scharfe Erwiderung. Ich interpretiere aus dieser Situation, dass zumindest kurzfristig China bei vielen Themen eingesehen hat, dass aktuell die Machtposition noch bei den USA liegt und dass sie dort jetzt erstmal mitspielen müssen. Das ist natürlich nicht das, was sie langfristig machen wollen, aber kurzfristig scheint es dort etwas Beruhigung hinter den Szenen zu geben, weil China akzeptiert, dass sie dort, was Chips angeht, definitiv aktuell das Nachsehen haben.
Vielleicht zoomen wir jetzt nochmal ganz kurz auch raus. Jetzt haben wir uns zwei, in Anführungsstrichen, KI-Aktien angeschaut, um es mal ein bisschen spitz zu formulieren. Die machen natürlich noch ganz viel anderes. Aber wenn wir uns jetzt mal den S&P 500, den US-Leitindex, anschauen seit Jahresbeginn. So, da haben wir insgesamt 18% Kursplus gemacht. Erstmal total super. Wenn man sich jetzt aber mal anschaut, wie der S&P 500 ohne Tech-Unternehmen abgeschnitten hat, dann landet man bei 8%. Auch ganz nett, aber immerhin 10 Prozentpunkte weniger. Haben wir jetzt seit Anfang des Jahres eine Aktien-Rallye oder doch eher einfach nur in Anführungsstrichen eine KI-Rallye?
Also ich würde schon sagen, man muss sagen, der S&P, wenn man sich den mal im Durchschnitt anguckt, dann notiert der ziemlich teuer, nämlich auf etwa 20 Mal Gewinn. Mhm. Und das ist für einen Index, während gleichzeitig man auf festverzinsliche Papiere, Staatspapiere, fast dasselbe bekommt an der Stelle, ziemlich teuer an der Stelle, weil normalerweise müsste man ja eigentlich ein Renditepremium in den Aktien haben. Mhm. Der Grund ist aber tatsächlich, so wie du es eigentlich auch nahegelegt hast, darin zu suchen, dass der Markt vorwegnimmt die Produktivitätssteigerungen aus AI, natürlich zum einen insbesondere bei den betroffenen Tech-Unternehmen, die AI selber als Geschäftsmodell haben, also wie gesagt ein Microsoft, ein Nvidia, aber auch viele andere. Er nimmt aber auch aus unserer Sicht teilweise zumindest schon vorweg, dass ganz viele andere Unternehmen, die nicht AI als primäres Geschäftsmodell haben, zumindest aber deutliche Produktivitätssteigerungen und Kostensenkungen dadurch erfahren werden. Beispielsweise werden Großbanken einen deutlichen Anteil ihrer Backoffice-Kosten künftig einsparen können. Und das ist natürlich etwas, was jetzt schon einigermaßen solide vorhersehbar ist. Und das, glauben wir, spiegelt sich schon zum Teil in einigen Kursen wider. Und deswegen hat der S&P dieses Jahr ein starkes Jahr gehabt, auch und insbesondere dank AI. Ohne diese Fantasie wäre er, glaube ich, deutlich dahinter gewesen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel?
Ist das die richtige Entscheidung?
Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, mit Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Okay, Herr Beckers, zum Ende der Folge wollen wir noch ein bisschen in die Glaskugel schauen. Und da muss man, glaube ich, vorweg noch mal kurz sagen, wir machen hier keine Anlageberatung und können keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Wenn Herr Beckers jetzt seine Prognosen mal abgeht, so frei aus der Hüfte raus, wo denn so ein paar spezielle Werte vielleicht in einem Jahr stehen. Und da fangen wir natürlich mit dem spekulativsten an, was es ja gibt, nämlich dem Bitcoin. Der hat ja auch eine ziemliche Rallye erfahren, auch irgendwie 110%, 120% seit Jahresanfang gemacht und da überbieten sich ja auch ganz viele Analysten mit Kurszielen. Also manche sagen 100.000, 200.000, Millionen. Und da an Sie, Herr Beckers, die Frage, wo steht denn der Bitcoin, sagen wir mal, Mitte nächsten Jahres? Überbieten Sie die Millionen noch?
Also die Millionen werde ich definitiv nicht überbieten an der Stelle. Wenn wir auf die Mitte des nächsten Jahres schauen, dann halte ich es für ziemlich realistisch, dass er über 45.000 Dollar.
Ach, das ist ja noch ziemlich konservativ, oder? Ich meine, gerade sind wir so bei 37.000, 38.000, meine ich.
Deswegen habe ich ja auch gesagt, dass er über 45.000 Dollar steht an der Stelle. Wir hatten Anfang dieses Jahres auch eine Prognose herausgegeben zum Bitcoin, zum Jahresende. Muss man sagen, die war auch optimistisch. Wir wurden auch übertroffen, zumindest bis jetzt mal an der Stelle. Und ich sag mal, so ist es doch auch besser. Lieber lassen wir uns an der Stelle in den Prognosen übertreffen als andersrum. Insofern ein bisschen Konservativität ist dort in die Erwartungshaltung gelegt. Es gibt aber natürlich auch die Rückschlagsrisiken. Und das Größte aus kurzfristiger Sicht wäre natürlich, jetzt rechnet alle Welt damit, dass wir bis zum 10. Januar den Bitcoin ETF bekommen. Und es ist auch sehr, sehr wahrscheinlich, nach allem, was passiert ist, auch nachdem, wie die Lage im Rechtsstreit oder bei der SEC gerade aussieht. Gäbe es aber noch irgendetwas, was dazwischen käme, das wäre natürlich ein großes Rückschlagspotenzial an der Stelle. Es sieht aber derzeit nicht unbedingt danach aus. Aus einer monetären Sicht, aus einer Zinssicht, aber auch aus der Sicht von sich weiter stark verschuldenden Staaten und weiter ansteigenden Staatsschulden, die eigentlich zu Geldentwertungen in den nächsten Jahren weiterführen sollten, spricht sehr, sehr viel für den Bitcoin. Und deswegen ist es wahrscheinlich vor allen Dingen tatsächlich die regulatorischen Themen, die weiterhin, so wie auch dieses Jahr, Hauptrisiken waren, im nächsten Jahr auch die Risikenseite dominieren. Trotzdem muss man sagen, auf der Anlegerseite, und das ist eher eine Chance, aktuell ist es immer noch kaum der Retail-Investor, der kauft. Es sind eher makrogetriebene und größere erfahrene Investoren, die jetzt in Bitcoin gehen.
Herr Beckers, das war schon eine ganze Bitcoin-Analyse, die Sie hier runtergebietet haben. Jetzt noch eine Frage. Nvidia, was ist da so Ihr persönliches Kursziel? Haben Sie da eins oder wollen Sie da nichts in den Mund legen?
Also wir arbeiten an der Stelle nicht so sehr mit einem Kursziel, was es erreicht und wo es dann stehen sein bleiben soll, weil wir ja in der Regel in Wachstumsunternehmen investieren. Und da ist dann immer die Frage, wo sind sie zu welchem Zeitraum bewertet? Wenn man jetzt auf Nvidia guckt und aktuell etwas extrapoliert, wo werden sie nächstes Jahr mit ihrem Geschäft ungefähr landen, dann kommt man drauf, dass sie irgendwo so ein KGV, je nachdem, welche Annahmen man macht, im nächsten Jahr von irgendwo zwischen vielleicht so 16 und 25 an der Stelle haben sollten. Und wenn man dann bedenkt, wie lange eigentlich der Wachstumsweg von Nvidia in den nächsten Jahren in verschiedenen Teilbereichen ist und einfach wie viel Wachstum sie mittelfristig vor sich haben, dann würde ich jetzt sagen, ein KGV von Nvidia, wenn es dann irgendwo zwischen 16 und 25 liegt, ist nicht besonders teuer. Und deswegen sagen wir, Nvidia hat grundsätzlich weitere Upside von hier heraus. Man muss allerdings auch berücksichtigen, es kann zwischendurch Rücksetzer geben und die insbesondere dann, wenn irgendwann einmal von eben, wir haben noch diesen Nachfrageüberhang, wenn der einmal abgebaut ist und wenn vielleicht dann mal so ein bisschen dann noch irgendwelche temporären schlechten Nachrichten zurückkommen, dann gibt es auch dort ein durchaus ein Rücksetzerpotenzial. Mhm. Wir sagen aber mittel- und langfristig, ich sag mal, eher einen positiven Weg vor sich und die Aktie könnte nächstes Jahr durchaus noch mal irgendwo zwischen 10% und 30% zulegen.
Herr Beckers, wir werden Sie darauf und auf die Bitcoin-Prognosen natürlich Mitte nächsten Jahres mal festnageln und gucken, was passiert ist.
Ich bin gespannt darauf.
Und vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast waren und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Herr Beckers, schöne Grüße nach Berlin.
Dann schöne Grüße nach Düsseldorf und ich bin gespannt, wenn wir dann die Prognosen mal der Realitätsüberprüfung im nächsten Jahr unterziehen.
Unbedingt. Düsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.